Wir haben uns heute versammelt, um über ein übertrieben wichtiges Thema zu sprechen, und zwar den Manga Day 2025. Manga Day, ganz kurz gesagt, das ist ein Tag, wo viele Comic-Shops mitmachen und Verlage, und da gibt es Manga-Leseproben für umsonst. Also eine Riesenaktion von Fans für Fans. Es sind 12 Verlage aus 4 Ländern. Deutschland macht da mit, Österreich, Schweiz und Luxemburg. Und darunter sind eben Carlsen, Hayabusa, Tokyo Pop, Ultraverse etc. Alle Infos zu Manga Day gibt's auf mangaday.de. Also unbedingt auschecken. Dort seht ihr auch, ob euer Shop Teil des Manga Day ist. Das war das Intro. Wir haben sozusagen die Hard Facts abgearbeitet und jetzt kommen wir zu den richtig geilen Nummern. Denn insgesamt finden sich in dieser Sammlung für diesen Manga Day 28 Titel, und das ist nicht schlecht, das ist nicht wenig. Und viele der Titel kenne ich und der Maxe schon, und manche, die haben wir unter die Lupe genommen, und da sind Highlights dabei, die wir euch jetzt vorstellen wollen.
Und zu manchen von diesen Titeln haben wir auch schon entweder Rezensionen gemacht oder aber sogar ganze Folgen zu 2 von diesen Titeln. Die verraten wir euch dann zum Schluss. Das heißt, wenn ihr Interesse an diesen 5 Titeln habt, können wir euch Schützenhilfe geben, ob es sich lohnt, den jeweiligen Titel zu kaufen.
Leute, wir machen ein bisschen Ping-Pong. Jeder stellt nacheinander eins seiner Highlights vor von diesen 28. Wir schaffen es nicht, alle 28 zu besprechen. Das ist zu viel.
Wir schaffen es gar nicht, sie zu lesen.
Da gibt's vielleicht das ein oder andere Juwel, das wir übersehen haben, aber trotzdem habt ihr die Chance, am 27. das abzugreifen. Maxe, Alter vor Schönheit. Schieß los, was ist dein erstes Highlight?
Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Mein erstes Highlight ist Kurokos Basketball. Mögt ihr Haikyuu? Mögt ihr Haikyuu ist ja Volleyball, nicht Basketball, aber ist schlicht dieselbe Kerbe. Mögt ihr Slam Dunk? Und der Martin nickt bestimmt bei Slam Dunk, weil Slam Dunk ist nämlich voll geil. Das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Also da geht es auch um, in dem Fall, Basketball spielende Highschooler? Jungs von der Highschool, die Basketball spielen. Highschool-Schüler. Das Wort habe ich gesucht. Die sich eben auch nach oben spielen wollen. Und das Coole daran ist, dass das so ein bisschen mit Shonen kombiniert wird. Also da gibt es dann so eine Wundergeneration, wo es dann halt so 5 Spieler gibt, eigentlich 6 Spieler. Und die sollen halt total krass gut gewesen sein. Die haben auch alle bunte Haare, die fallen auf. Das sind, ne, kennst du?
Main Character.
Also im Manga nicht, im Main Character. Deswegen hat er hier auch, der Kuroko hat so blaue Haare. Ich habe den Anime dazu, gibt's auch. Im Manga sind sie natürlich nicht bunt, die Haare. Und die sind halt diese Wundergeneration, und die sind halt total krass, und die haben halt alle irgendwie total krasse, wie soll ich sagen, Fähigkeiten in ihren auf den speziellen Positionen, in denen sie spielen. Also der Kuroko zum Beispiel, der fällt auf dem Feld nicht auf, gibt halt gute Pässe. Dann gibt's einen, wie heißt er, Kurisawa, keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie er heißt, der irgendwie total gut verteidigt unterm Korb, und dann haben die auch immer so Spezialattacken, wo sie dann auch so die Namen rufen und so, und das ist, gibt dem Ganzen halt so ein bisschen, es ist ernst, also der Sport nimmt sich ernst, aber es hat auch so ein bisschen halt dieses augenzwinkerte Shonen, Gewürz. Und das macht total viel Spaß, also wenn ihr drauf steht, bei Basketballspielen zuzugucken, sei es hier in Manga-Form oder auch in Anime-Form, dann ist das genau das Richtige. Wenn ihr einfach so ein bisschen, ja, man liest solche Sachen einfach gerne, weil sich da Leute reiben, ne, weil es darum geht, irgendwie Team zu sein, weil es, ne, du willst nach oben und so. Wenn das Feeling ist, das ihr haben wollt, dann ist Kurokos Basketball auf jeden Fall das Richtige.
Hat mir das jetzt einen Spaß gemacht, dir dazuzuhören? Ich habe voll Bock. Sportmanga sind ja sowieso immer so. Ne, da gibt's oft auch diesen einen Einzelgänger, der denkt, er muss es alleine schaffen, aber dann stellen sie fest, nee, das geht nur zusammen, und dann hat man dieses Hochgefühl. Und das hast du mir jetzt vermittelt, dass das in diesem Manga, dass es dieses Hoch geben wird. Ist ein sehr bekannter Manga, glaube ich.
Der ist relativ bekannt. Der hat auch relativ viele Bände. Die sind dann im Anime. Ich weiß nicht, wie es im Manga dargestellt ist, weil ich nur in Anime gesehen habe. Aber die sind dann immer in der Zone, in the Zone. Und dann kriegen die auch immer so ein Funkeln in den Augen und ziehen total die krassen Moves ab. Das ist schon cool.
Ja.
Das, also es, man muss den Sport mögen, weil es wirklich sehr intensiv um diesen Sport geht. Aber wenn man sich dafür erweichen kann und wenn man Haikyuu zum Beispiel gesehen oder gelesen hat, da geht's auch sehr um den Sport. Da gibt's Folgen, die dauern, also eine normale Folge, die handelt dann irgendwie 5 Minuten im Spiel ab, wo es da wirklich so richtig tief reingeht, dann ist das das Richtige für euch.
Sportlich ist auch, das haben wir euch vergessen, euch zu zeigen, dieser Stapel hier. So, das ist der Manga Day 2025 und der Manga von eben ist nur ein Teil des Ganzen.
Für die Leute, die es nicht auf, die uns über Spotify hören, der Bizeps von Martin, als er den Stab eben hochgehoben hat, der hat quasi unter seinem Pulli, ist er angeschwollen.
Ja, ich habe das Ding kaum heben können. Ja.
Dass der Pulli noch nicht geplatzt ist, ist das ist alles.
Ja, ist ein Wunder. Pass auf, mein Highlight ist ein bisschen ein anderes Highlight. Und zwar habe ich hier Sander. Ich halte es mal in die Kamera.
Oh, da habe ich auch durchgeblättert. Das ist von der Mangaka von...
Noch nicht sagen, ich wollte es nämlich sagen, aber du kannst... Ja, doch.
Was sagst du? Nein, der sagt okay. Du.
Sander habe ich hier auf dem Cover, sehen wir einen, ja, wie soll ich sagen, es impliziert einen durchtrainierten Weihnachtsmann in so einer roten Sportjacke.
Ja.
Und ich habe nichts erwartet. Ich fand halt das Cover cool. Und dann habe ich da so reingelesen und vorab die Story... Das war nichts für mich. Die Story hat mir überhaupt nicht gefallen. Es geht um einen jungen 14-Jähriger, der führt halt so sein behütetes Leben. Und auf einmal stellt sich raus in seiner Vergangenheit, es stellt sich raus, er ist wohl so Nachfahre von Santa Claus, wenn er es nicht sogar selbst ist. Das habe ich beim Lesen ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber eine, die kommt im Ganzen so wohl auf die Schliche und möchte... so einen Fluch brechen, damit diese Santa Claus Kraft durch ihn hindurchströmt, ne, dass er erwacht. Und deswegen lässt sie sich einen Radiergummi von ihm schenken, den er ihr aus Versehen schenkt. Eigentlich gibt er ihr nur den Radiergummi, aber theoretisch ist damit quasi ein Geschenk gemacht. Und dann muss sie noch was Rotes anziehen, also sticht sie ihm mit dem Messer durch die Brust und dann ist die Kleidung durch das Blut rot und damit ist der Fluch gebrochen und plötzlich ist er dieser durchtrainierte Santa, die Kräfte werden frei und es war mir ein bisschen zu doof.
Echt? Ich finde, das ist Peak-Manga-Bullshit. Ich habe da auch reingelesen. Ich habe gedacht, das ist absoluter Peak-Manga-Bullshit. Vor allem, weil auch am Anfang ist es so, die Schüler erinnern sich auch, weißt du nicht, früher gab es Weihnachten, heute ist ja der 25. Dezember und Weihnachten ist irgendwie so... in Vergessenheit geraten und sie sticht ihm dann so mit dem Messer ab und auf einmal wird halt einfach völlig zu diesem gebufften Dude, das ganze Klassenzimmer ist nur noch Kleinholz und da habe ich mir gedacht, das ist Manga-Bullshit vom Feinsten.
Und wieso ist es denn ein Highlight? Weil diese Zeichnungen, Leco Mio, ich habe das gesehen und dachte mir, wer hat das gezeichnet? Tim Burton. Ich liebe alles an diesem Stil. Ich finde es so geil gezeichnet und bin deswegen so traurig wegen dieser ironischen Story. Das ging bei mir irgendwie nicht miteinander. Aber ich zeig's hier mal, da kommt so der Rektor rein und ich dachte mir, wie gut ist das denn? Oder hier, da ist er gerade als Center oben ohne mit seinen Muckis.
Ja, ja. Das Stil ist schon ziemlich unique, ja.
Das ist richtig gut. Aber hier, da hocken die angesprochenen zwei von eben zusammen am Tisch. Ein Traum, ja. Ich finde es herrlich. Ich habe das durchgeblättert, dachte mir, wie schön kann etwas gezeichnet sein? Und dann dachte ich mir, okay, wenn mir das nicht gefällt, hat die Mangaka Paru Itagaki vielleicht noch was anderes gezeichnet. Und bam, hat sie, und zwar den wirklich sehr berühmten Manga Beastars. Den haben wir schon besprochen. Den feiert der Maxe sehr. Ich habe auch mal reingelesen und auch da zeigten sich die Zeichnungen damals schon, die ich sehr schön fand. Die Story hat mich nicht ganz so abgeholt. Aber ja, die kann zeichnen. Und pass auf, schnell noch ein Fun Fact. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Die hält ihre Privatsphäre sicher. Man weiß nicht, wie die aussieht. Und wenn sie öffentlich auftritt, trägt sie immer eine Hühnermaske.
Ja, ich weiß.
Das ist so geil.
Ja. Die ist auch jetzt, pass auf, das ist die Tochter von einem relativ bekannten Manga-ka, ja genau, und zwar vom Keisuke Itagaki, und der hat gezeichnet Bucky Hanma. Das hast du bestimmt schon gesehen, das sind auch so total, das sind, ich weiß nicht, das sind auch irgendwelche Kämpfer, die sind total muskulös, der hat so einen ganz eigenen Stil. Da gibt's auch auf Netflix ein Anime, wenn du das siehst, dann hast du es bestimmt schon mal gesehen. Also das ist schon interessant, dass der Vater ein bekannter Mangaka ist und sie eben auch. Und ja, also du musst den Manga-Bullshit embracen, Martin. Du musst es embracen, du musst es einfach passieren lassen. Also wenn ihr da draußen, wenn ihr auf den Manga-Bullshit steht, das ist Peak-Manga-Bullshit, der auch noch geil gezeichnet ist.
Schaut es euch an.
Hast du noch ein bisschen Lust auf Manga-Bullshit?
Ja, das Cover habe ich gesehen, aber ich dachte mir, da erzählt bestimmt der Max ja was drüber.
Wir haben uns tatsächlich vorher nicht großartig abgesprochen. Wie stehst du denn zu Godzilla eigentlich so generell?
Godzilla ist immer so nebenbei passiert, also habe ich nie wirklich aktiv verfolgt. Finde ich okay, aber so, ja, hat seine Daseinsberechtigung bestimmt irgendwo.
Ich bin jetzt auch kein Godzilla-Geek. Ich finde diese alten Toho-Filme auch ein bisschen, also die sind natürlich schön trashy, so aus den 50er, 60ern. Das ist cool. Aber so die neueren Godzilla-Filme, nicht unbedingt den von, oh Gott, wie heißt er? Der aus von 1999, wir hatten den gedreht, war das?
Der mit dem P. Diddy Soundtrack?
Ich weiß nicht, ob man P. Diddy Soundtrack hatte.
Das ist so ein bisschen.
Das kann ich dir nicht sagen. Wer war? War das der Eichinger? War? Ich weiß es nicht. Aber von 99 wurde halt einfach, wo die Amerikaner zu Recht zusagen, dass es einfach aussieht wie ein Hühnchen, weil er halt aussieht wie so ein, weil er so Hinterbeine hat und Godzilla ist ja eigentlich so ein bisschen mehr so ein bisschen chunky. Die neueren Filme sind gut, auch die japanischen. Jedenfalls Godzilla. Und hier, klar, die Anspielung ist klar. Und zwar geht es da um den Gaia Thema. Und das ist, der Manga heißt auch Gaia Thema. Und der greift die Stadt an. Und das beginnt mit einer Rückblende, relativ ungewöhnlich, wo ein Mädchen halt quasi gerade so überlebt, weil ihre Stadt von diesem Monster vernichtet wurde. Und die Leute haben das aber so ein bisschen embraced, ne? Du kannst dann auch Figuren von diesem Gaia-Thema kaufen und die haben halt so ein bisschen, ja, die haben das halt akzeptiert, dass das stattfindet. Und dann greift auf einmal ein anderes Kaiju die Stadt an. Das sieht man hier. Da macht so sein Maul auf, das hat so ein riesiges Maul. Und die Leute so, oh nein, Kaiju-Angriff. Und dieses Mädchen vom Anfang ist dann gefangen auf so einem Pier und dann spuckt sie auf einmal so eine Murmel aus. Das ist wirklich so eine schwarze Murmel, die fällt ins Wasser und dann taucht auf einmal dieses Kaiju auf, dieses Gaia-Thema und kämpft dann gegen das andere Kaiju und dann stellt sich raus, dass sie, das kommt aus dieser Leseprobe nicht raus, dazu ist sie zu kurz, dass sie irgendwie die Hüterin von dem Viech ist oder sie hat es zumindest in sich und ja, ich weiß nicht, ob sie dann weiter diese Stadt verteidigen wird, was mich aber dann tatsächlich an den Manga verkauft hat, war die Tatsache, dass sie, ihr ist das mit der Murmel aufgefallen, sie hat sich gefragt, hä, was ist diese Murmel? Und dann steckt sie die halt ein und zu Hause wäscht sie die Hose, wo die Murmel drin ist und dann kommt halt der Kaiju wieder raus und dann steckt er halt einfach so in der Waschmaschine fest, ne, wo ich dann merke, okay, das nimmt sich einfach nicht so ganz ernst, ist auch richtig gut gezeichnet, es gibt richtig schön Action und Vernichtung. Und ich weiß nicht, wo dieser Manga hingeht, aber dieses Mädchen kontrolliert diesen, kann ich mir nicht merken, Gaia-Thema. Und es wird wohl auch ein bisschen Comedy damit gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil du halt so, du holst die Godzilla-Fans ab, aber es ist auch ein bisschen witzig, dass es sich selbst nicht so ernst nimmt. Das war wirklich sehr leicht, angenehm, unterhaltsam.
Witzig ist ein gutes Stichwort. Weil pass auf. Bei mir als nächstes auf dem Stapel. Highlight ist der Hitman's Faith. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du es angeschaut?
Nein, aber ich habe das Cover gesehen und habe gedacht, okay, den skippe ich, weil den liest der Martin.
Pass auf. Und wahrscheinlich hattest du so deine, ich sag mal, Vorurteile. Oh, das ist John Wick, ein Mann Armee, das ist irgendwas mit einem coolen Killer.
So genau habe ich es mir gar nicht angeguckt, tatsächlich. Ja.
Aber theoretisch ist es das, was ich jetzt gesagt habe, und noch mehr. Und hier passiert ein Manga-Bullshit. Alter, habe ich nicht mit gerechnet. Und es ist halt witzig, weil hier bei Sander war mir der Manga-Bullshit irgendwie drüber. Und den hier kann ich komischerweise akzeptieren. Und ich erzähle dir mal, was da drin passiert, und du wirst lachen. Es geht um einen Killer, Auftragskiller, auch gehört zu so einer Mafia, hat so ein bisschen die Vibes von Sakamoto Days. Ne, ist halt so... Mhm. Ein krasser Killer, einfach beginnt auch damit, dass man sieht, wie er halt Leute erledigt. Wirklich schön gezeichnet, richtig cool alles. Ja. Sieht man, wenn man uns jetzt auf YouTube sieht, alles so schöne Schatten, gefährliches Schwarz. Und dieser Killer hat ein Fable, und zwar ist es so eine Sängerin von so einer Girly-Band, und er verpasst keinen Auftritt von ihr, und dann spielt dieser Manga, glaube ich, ich weiß nicht, ob das in Japan noch mal krasser ist als woanders, aber es spielt mit diesem Fansein ist quasi ein Beruf. Und der himmelt die übertrieben an. Und dann nimmt sich diese Sängerin nach ihren Konzerten immer so Zeit für die Fans. Und dann geht der da immer hin und spricht mit ihr, und er will ihr quasi nicht die Hand geben, obwohl sie es halt anbietet, weil mit diesen dreckigen Händen darf er sie nicht anfassen. Und pass auf, da gibt's einen Satz. Also dieses, schau, wie er da ausflippt, so. Auf dem Konzert sieht man, wie er das Maul voll aufreißt und dieses Stirnband trägt, was man sich halt als Merch kaufen kann. Und ich denke mir so, hä, zwei Seiten vorher brutaler Killer und jetzt plötzlich dieser Quatsch. Und der Manga meint es ernst. Die ziehen das durch mit brutaler Killer und die aber voll abfeiern. Und zuerst dachte ich so, okay, kann ich nicht feiern. Aber als ich dann gelesen habe, ne, da geht er zu seinem Chef und macht wieder auf brutal ernst und sagt, Leute, ich kann so nicht weitermachen. Ich will jetzt für die leben. Ne? Sagt natürlich auch der Chef so, bist du blöd? Du kannst hier nicht einfach so aussteigen und sowas. Da dachte ich mir so, hey, wie soll dieser Manga funktionieren? Und dann war ich abgeholt, als sie mir bewiesen haben, dass es ernst ist. Nach dem Motto, die ziehen das durch. Weil ich hätte einen Makita machen sollen.
Willst du was lernen? Weißt du, wie man das nennt, wenn sich jemand nicht gemäß seines Geschlechts oder seiner Profession verhält? Das ist ein Trope, das nennt sich Gapmo. Also wenn der brutale Killer ist und dann ist er auf dem Konzert und feiert das Idol ab und himmelt die an und so, das ist Gapmo.
Ah ja. Und jetzt pass auf. Ja, hier, dieses Bild ist absolut dann Gapmo, weil der trägt immer diesen Anzug, das ist aber auch so ein besonderer Anzug, und da steht, auf geht's, Zeit dich wieder hemmungslos anzuhimmeln. Und da wusste ich, okay, die meinen das ernst, die ziehen das durch. Und dann kauft er dann auch Merch, nachdem er ja kein Killer mehr ist und halt theoretisch auch andere Sachen tragen kann, und stellt dann fest, wie frei er in diesem Merchandise ist, weil sein Anzug, das ist so eine John Wick Spezialanfertigung mit Kugeln abweisend, feuerfester Stoff und so, und dann trägt er ein normales T-Shirt und kann plötzlich bis zur Decke raufspringen und so. Also das ist so Killer meets Freiheit. Ne? Damit spielt es ein bisschen. Und weil ich nicht gedacht hätte, dass die das so, ne, ernst meinen, so durchziehen, fand ich es zuerst ein bisschen doof, aber am Ende musste ich dann selbst lachen, wie er dann da liegt mit dem Merch, und ein kleines Kind kommt dann mit der Wasserpistole und er springt nicht in seinen krassen Anzug vom Geländer, sondern nur in seinem T-Shirt und landet dann halt verletzt, in Anführungsstrichen, am Boden, weil sie nicht so abfedert wie sonst und so. Fand ich gut. Ja.
Das erinnert mich ein bisschen, wir hatten eine Review zu dem Manga Fable, da geht's auch um so einen Profikiller, der aber nicht von alleine aussteigt, sondern der von seinem Boss angewiesen wird, auszusteigen. Und der hat auch so einen Komiker, den er im Fernsehen immer total witzig findet, alle anderen finden den doof, aber den findet er ziemlich witzig. Das schlägt in so eine ähnliche Kerbe. Also wenn ihr sowas mögt, dann ist dieser Manga was für euch.
Auf jeden Fall, ja.
Ich schwöre, Martin, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, aber ich spreche jetzt auch über einen Manga, wo es ums in Anführungszeichen Verkleiden geht und wo es auch um Gapmo geht, der da heißt, das ist wieder so ein Titel, warte, Secret Life of Corporate Flowers on and Off. Und zwar geht's da um diese beiden Figuren. Er heißt Sotaro und sie heißt Akira, sie hier. Und die sind auch, da geht's auch darum, dass sie halt im Alltagsleben halt einfach völlig normale Leute sind, ne? Hier siehst du Salaryman-mäßig, der sieht so ein bisschen androgyn aus. Und in seiner Freizeit verkleidet er sich gerne als Lolita. Ne? Das sind die mit diesen Rüschenkleidern und sowas. Und sie hier, ne, auch so ein bisschen so eine stumpfe Corporate-Frau. Sie ist halt in ihrer Freizeit gern so ein Punk-Girl. Und die Leseprobe ist relativ klein. Deswegen kann ich nicht sagen, wo die Story hinführt, aber du begleitest erstmal ihn so quasi in seinem Corporate-Alltag und alle so, oh ja, sie haben wieder so gute Arbeit geleistet und wegen ihnen konnten wir den Vertrag abschließen und dann ist er halt so in diesem Lolita Kleid unterwegs. Und was ganz cool ist, es wird nicht für Comedy hergenommen, ne, um da irgendwie sich drüber lustig zu machen, sondern es geht darum, einfach eine alternative Persönlichkeit so als Crossdresser zu haben, um eben aus diesem Alltag zu entfliehen. Und das ist so ein Ding, das habe ich in Japan selbst gesehen und das war total skurril. Wenn du in Tokio U-Bahn fährst, die Leute haben alle meistens relativ gedeckte Farben an, ne, keiner sticht so richtig heraus. Und dann waren wir in Disney World in Osaka und sämtliche Japaner, ich meine, man sieht sie, man erkennt ja von außen, wer ein Japaner ist, die waren dann immer, die haben alle Mützen aufgehabt und haben alle bunte Sachen angehabt. Die haben also wirklich wie so eine Art Safe Space gehabt, wo sie jetzt mal verrückt sein konnten. Und das reflektiert es wieder. Und das finde ich total interessant, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Die Leseprobe geht dann noch weiter. Die Akira, diese Punkerin, die wird von den Kollegen, die finden die nicht so geil, weil die immer sehr streng ist und sagt, ja, sie müssen besser bei ihren Zahlen aufpassen und hier die Tabelle und so. Und wenn sie gefragt wird, ob sie was übernehmen kann, sagt sie, nö, sie hat selbst genug zu tun. Und dann macht sie halt einen auf Punk und die beiden begegnen, also sie wissen das nicht voneinander, dass sie jeweils halt die anderen Typen sind außerhalb ihres Arbeitslebens. Und es begibt sich dann halt, dass sie aus Versehen sein Kleid kaputt macht, weil sie mit ihren Nieten halt hängen bleibt, ne, weil sie zufällig sich auf der Straße begegnen. Und dann tauschen sie die Nummern aus und dann hört diese Leseprobe auf. Ich weiß nicht, wo das hinführt, ob das dann so eine Art Liebesbeziehung wird, das glaube ich jetzt fast nicht, oder ob die versuchen, das gegenseitig vor sich geheim zu halten, ein bisschen wie bei Smoking Behind the Supermarket, ne, wo auch der, wie heißt er?
Ich weiß leider nicht, wie er heißt, auch wenn ich ihn liebe.
Sasaki?
Ich glaube, ja.
Sasaki ist er, wo er auch nicht weiß, dass das Mädchen oder die junge Frau, mit der er raucht, dieselbe ist, die ihn immer so freundlich anlächelt. Ob es darauf hinausläuft, das weiß ich nicht. Aber es ist unfassbar gut gezeichnet. Das sieht man hier. Also, ne, das ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach wunderschön gezeichnet. Es gibt ein bisschen so einen Einblick in diese japanische Kultur, so dieses, du musst dein Gesicht wahren im Alltag und lebst dich dann in deiner Freizeit aus. Und wenn das in so eine ähnliche Richtung geht wie Smoking Behind the Supermarket oder sowas, dann ist das ein Secret Banger hier. Weiß ich natürlich nach der Leseprobe nicht. Aber das allein schon für, wie hübsch diese Bilder sind, allein dafür lohnt sich schon. Ungelogen, Mann.
Ich habe das Cover gesehen und dachte mir automatisch irgendwie, nee, ist nichts für mich. Und jetzt hast du mir das erzählt und ich dachte mir, ja, geiles Slice of Life. Das täte mich interessieren, wie die damit jetzt umgehen. Ne, das Geheimnis zu wissen. Finde ich, ist ein spannendes Thema. Super.
Ja, vor allem halt, also ne, du hast immer mal wieder in Mangas und Animes halt so Männer, die sehr androgyn aussehen, aber dass es wirklich so richtig um Crossdresser geht, das habe ich zumindest nicht oft gehabt und das fand ich gut. Das war gut, das ging gut rein, da waren nicht so viele Sprechblasen auch, was ein bisschen ein komisches Kompliment ist, aber dadurch kannst du die Bilder so schon angucken, weil die so gut aussehen. Also das ist, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen, da hast du nichts dran verloren.
Geil. Jetzt haben wir einen, den haben wir, glaube ich, beide gelesen. Das wird interessant. Und zwar Ripper.
Den habe ich auch gelesen, ja. Ja.
Klassischer Shonen, würde ich sagen.
Ja. Der ist von einem Franzosen, muss man dazu sagen.
Ist von einem Franzosen.
Ja. Geronimo Kerudo. Also zumindest steht hinten drin aus dem Französischen. Das heißt, den liest du ja. Nee, doch, den liest du von.
Liest du Manga-like.
Ja, den liest du Manga-like. Ja. Nee, das ist Französisch und das fällt auch auf, finde ich. Ja.
Auf jeden Fall geil gezeichnet. Bevor wir uns was anschauen, es geht, kurz gesagt, die Welt ist zugrunde gegangen an etwas. Wir haben einen Jungen namens Junk, der zusammen mit seinem sprechenden, was ist das, Waschbär, mit seinem sprechenden Waschbär lebt, der, oh Gott, wie heißt der? Der hat auch so ein Crappy. Genau, mit dem lebt er zusammen. Der Junk und der Waschbär sind die letzten Menschen auf der Erde, sollte man meinen. Und auf der Erde gibt's quasi nur noch so komische Monsterwesen, vor denen die immer fliehen. Und der Junk ist ziemlich durchtrainiert, der weiß sich zu verteidigen. Seine Aufgabe quasi auf der Erde, die hat, ist halt seinen Waschbär zu verteidigen. Und die sprechen immer mit oder von ihren Eltern. Und da gibt es einen Twist am Ende von dieser Probe, der war schon sehr emotional. Auf jeden Fall ist es so, dass der Junk plötzlich ein Geräusch hört, das ihn anzieht. Irgendwas geht da vor sich, durchbricht den Alltag und da muss er unbedingt hin. Und der Waschbär, der sprechen kann, erklärt ihn so ein bisschen für verrückt. Und nachdem die dann so die Quelle für dieses Geräusch finden, kommen plötzlich ganz viele von diesen Monstern und die beiden werden dann gerettet von Menschen, die es tatsächlich noch gibt. Deren Aufgabe, das sind die Ripper, das ist deren Aufgabe, ist es quasi, diese Monster zu bekämpfen. Und die sehen sehr cool aus. Ich finde, das hat alles so ein bisschen Dragon Ball Naruto-Vibes, Ähnlichkeiten.
Ja, das hat so eine richtige, und das finde ich wahnsinnig schwer zu treffen, das hat so eine richtige Cool-Guy-Energy, was ja aber auch nach hinten losgehen kann, weil das dann so unfreiwillig komisch ist. Das ist hier aber nicht so. Ja. Das ist alles ziemlich cool und ich finde, man merkt auch, dass es nicht von einem Japaner ist. Ich kann das nicht richtig festmachen, man merkt es einfach. Aber das ist cool. Also diese Cool Guy Energy kommt komplett rüber.
Und die Zeichnungen sind halt auch brutal, ne? Kämpfe, alles ist schnell, sehr dynamisch. Du hast da Monster. Und das kann ich euch verraten, das ist nur ein bisschen ein Spoiler, weil diese Probe ist wahrscheinlich ein Drittel des ersten Bandes. Und dann stellt sich heraus, dass es diese Eltern nicht gibt, sondern das sind Schaufensterpuppen. Und in dem Moment, wo man es dann erfährt, ja, ist so ein bisschen so eine Träne runtergelaufen. Wie auch diesem Anführer scheinbar von den Menschen, der so eine starke Beziehung zu dem Junk spürt. Und die kommen dann wohl irgendwie zusammen. Wo das hinführt, das weiß ich nicht, das erfährt man hier nicht mehr. Hat mir aber gereicht, um mein Interesse zu wecken.
Ja, das dachte ich mir auch. Ich dachte mir auch so, ah ja, ich gucke das Cover an, Ripper, denke ich mir, ah ja, Shonen Manga wird schon passen, ne? Das ist was, das mir taugt. Und das hat mich tatsächlich auch gecatcht, dass dieser Ripper, dieser Typ mit der Cool Guy Energy, dass der wie so eine Art Vaterersatz für den Junk ist. Wo ich dachte, okay, das ist schon mal eine recht interessante Charakterverbindung von beiden am Anfang. Und was das ziemlich viel hat, es sind wahnsinnig viele Sprechblasen. Da hast du ziemlich viel Holz zum Lesen. Und was ich auch richtig, richtig gut fand, ist der Humor. Und damit, das hat auch mit der Übersetzung zu tun. Also die Laura Priebe, die das aus dem Französischen übersetzt hat, das hat so einen richtigen Flow, Mann, gehabt. Am Anfang, wenn der Crappy, also der Waschbär und der Junk so ein bisschen sich miteinander bickern, sagt man im Englischen, wenn die halt sich so ein bisschen gegenseitig trash-talken, das ist überhaupt nicht aufgesetzt. Das geht so richtig gut rein. Du kriegst sofort ein Gefühl, was die für eine Beziehung haben. Die sind ja anscheinend auch Brüder. Keine Ahnung, warum er einen Waschbär ist, weiß ich nicht, kommt nicht raus. Aber die, wie soll ich sagen, das wird sofort etabliert, die Beziehung von denen, und dann kommt dieser Ripper dazu, der so ein bisschen so ein Vaterersatz ist. Also das hat mich auch gecatcht. Das wäre sowas, wo ich mir denke, wann Anime? Wo Anime? Gib mir. Also das ist lustig, das hat Herz, ne, mit diesen Schaufensterpuppen. Es ist wahnsinnig gut gezeichnet. Also das ist auch so, wenn ihr auf Shonen steht, Das ist was.
Und dass es aus Frankreich kommt, macht es irgendwie noch mal cooler. Weil ich sag's mal so, für Japan wäre das irgendwie Standard gewesen, aber so aus Europa, so eine Macht, ne, finde ich schon cool.
Ultraverse, ja. Martin, wir haben, eigentlich haben wir am Anfang gelogen, weil nicht alles von diesen Mangas sind tatsächlich Mangas. Da kommt noch eine kleine Überraschung jetzt dann im Nachgang, wenn wir unsere Highlights durchgesprochen haben. Aber das, was ich hier in der Hand habe, dieses Bliss, End of Gods heißt es, das ist eigentlich ein Manhua, ein chinesischer Manga, wenn man so will. Den liest man auch von links nach rechts. Und das ist so ein Ding, das hat auch richtige Cool Guy Energy. Das hat auch so ein bisschen Voyeurismus, was man vom Cover schon so ein bisschen, ne,
kann man. Ich habe das Cover gesehen und dachte mir, ja, der Maxi ist am Start.
und das hat so Daniel Eichinger Vibes, aber es ist nicht so sophisticated wie Daniel Eichinger. Grüße gehen raus. Es ist mehr ein bisschen mehr auf Action ausgelegt, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Style, also das hat halt auch diesen biomechanischen Sci-Fi Style, dass der Daniel Eichinger, dem würde das mit Sicherheit gefallen. Und zwar, es ist gar nicht so leicht zu sagen, worum es geht, und das haben chinesische Manhuas so ein bisschen an sich, oder Geschichten, die sind sehr expositionslastig. Da kriegst du viele Namen in die Fresse gehauen. Da kriegst du ganz viele Sachen, die du nicht checkst. Deswegen lese ich jetzt einfach mal den Text hinten vor und sag dann noch mehr zum Manhua selbst. Vor 10 Jahren stürzte der Artefaktkrieg die Welt in ein Chaos, von dem sie sich noch immer nicht erholen konnte. Inmitten dieser postapokalyptischen Zivilisation gerät eine mysteriöse Frau ins Visier zweier verfeindeter Gruppen. Schon bald muss sie sich entscheiden, welchen Platz sie in dieser von göttlichen Kräften beherrschten Welt einnehmen will. Und zwar geht es da wohl um Figuren, die so eine Art, wie soll ich sagen, die Kräfte von Göttern geerbt haben, die aber auch dann mit so Artefakten kombiniert werden. Und dann geben die sich halt gegenseitig Fett aufs Maul. Das ist so das, was ich im Prinzip mitgenommen habe aus dieser Leseprobe, weil da geht es um diese Frau, die hier zu sehen ist, und die wird halt von so einer, wie soll ich sagen, von so einer Truppe aufs Korn genommen, weil die halt irgendein Artefakt hat, das die haben wollen, so wie ich das verstanden habe. Und dann gibt's halt Fight und sie kämpft dann auch teilweise nur im Handtuch, ne, weil, weißt du ja. Aber also die Zeichnungen, die sind so krass, ne? Da macht sie so ein Seitwärtssalto, während da die ja, sie macht hier diesen Seitwärtssalto und da ist die Kugel, die so auf die Kamera zufliegt. Also so von den Zeichnungen her ist das komplett richtig geiles Zeug, so richtig was du dir eigentlich wünschst zu sehen, weil so richtig gut abgeht. Und sie hat auch nur sie hat so einen, hier sieht man das, hier sieht man auch einen Frauenhintern. Ne? Sie hat nur so einen Arm und die andere Arm, den kann sie mit so kinetischer Energie steuern, wo es dann auch einfach ein paar Leute einfach nur mit diesem Arm platt macht. Und das ist halt so richtig, richtig auf so Sci-Fi, Dark Sci-Fi Coolness getrimmt. Ne? Die Leute sehen so aus. Die sehen so ein bisschen so biomechanisch aus. Ne? Also Alita und sowas lässt grüßen. Und dann kämpft die auch gegen so eine Art Todesgott. Das ist so ein Typ natürlich mit langen schwarzen Haaren, die sich gegenseitig übel aufs Maul hauen und dann tauchen noch andere Figuren auf und es ist sehr, sehr convoluted, sehr voll. Aber wenn ihr auf sowas steht wie Lord of Mysteries, das ist auch so eine Fantasy, dunkle Fantasy-Geschichte, eine chinesische, wenn ihr damit umgehen könnt, dass ihr da nicht viel versteht und einfach nur seht, wie Leute cool irgendwelchen Kugeln ausweichen und sich gegenseitig aufs Maul hauen, und dann auch einfach hier so ein bisschen Gore, ne, da hier so, da sieht man einen Augapfel wegspringen und so. Wenn das euer Ding ist und ihr einfach sowas sehen wollt, dann nehmt euch den mit. Das sieht interessant aus. Wenn ich nicht so schlechte Erfahrungen gemacht hätte mit chinesischen Geschichten, bei denen ich nie durchsteige, dann würde ich da auf jeden Fall weiterlesen. Vielleicht ist es ja besser als die anderen. Hier wird übrigens einer, kriegt einen riesigen Stempel in die Fresse. Da passieren auch solche Sachen, ne? Hier ist der Stempel. Ja, hier, Stempel, von oben, Batsch drauf. Also das ist auch so richtig cool, Sci-Fi-Look, so biotechnologisch, bisschen sexy auch. Das war trotzdem super interessant zu lesen.
Das finden die Kids cool.
Daniel Eichinger ist ein Kid.
Pass auf, ich habe auch noch einen. Das finde ich, haben sie cool gelöst. Und zwar, wenn man das so hält, hast du Full Metal Alchemist.
Yes.
Und wenn du es dann umdrehst, hast du das Band der Unterwelt. Zu Full Metal Alchemist will ich nicht viel sagen, außer man kennt's. Das ist so ein Manga, der schon immer irgendwie da war. Habe ich gelesen. Da geht's um die Elric-Brüder, das sind Alchemisten. Was passiert in Full Metal Alchemist? Kurz die Welt erklärt. Es gibt eben Leute, die haben die Fähigkeit, die können durch Zeichnen von so gewissen Kreisen Materie verschieben, Dinge in andere Sachen umwandeln, die Kraft des äquivalenten Tausches heißt es da immer, und die beiden Brüder, die können das aber mittlerweile auch ohne vorher irgendwelche Kreise ziehen zu müssen, sondern können die Sachen direkt umwandeln und daraus entstehen richtig geile Fights. Und weil ich diesen Stil erkannt habe, dachte ich mir, ah, das ist doch vom selben Zeichner. Und dann habe ich da reingelesen. Und ich mag diesen Zeichenstil einfach. Ich finde ihn richtig schön. Ich finde ihn gut.
Der ist sehr klar. Der hat, die Gesichter sind sehr klar und offen und sowas, ja. Wenig, also sehr schnörkellos im positiven Sinne.
Genau, da sieht man hier vielleicht auf diesem Bild so dieses Auge und wenig, ja, keine so Details, sag ich mal, ne. Und
ja, ja.
Dann dachte ich mir, okay, Fullmetal Alchemist hat mir gefallen. Check ich aus, das Band der Unterwelt. Und da geht's darum, da haben wir wohl diesen Yuru, ein Jäger. Ich weiß nicht, Max, ob du es auch gelesen hast.
Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, nee.
Okay, da haben wir diesen Yuru, einen Jäger, der fängt einen Adler oder einen Vogel, damit beginnt die Geschichte und bringt ihn quasi zurück ins Dorf. Und dann geht er zu seiner Schwester und erzählt ihr halt, was er gefangen hat. Und die sitzt aber in so einer Art Gefängnis, ne? Die sitzt so quasi abgeschirmt von ihm und wir wissen nicht, warum. Und die Leute reden so im Hintergrund ein bisschen und wir erfahren, ah ja, es gibt wohl eine Außenwelt, wo Leute arbeiten und die sind gerade wohl alle in der Innenwelt. Und plötzlich erschlagen sich die Ereignisse, die meinen Drachen zu hören, dass Drachen kommen. Er und sein Kumpel quatschen über Drachen und er fragt ihn, ob er schon mal in echt einen gesehen hätte und dann sagt er nein. Und dann kommt dieser Drache näher und man sieht, es ist ein Helikopter, ne, wie halt okay. aus unserer Welt. Und dann verschmilzt quasi diese mittelalterliche Welt plötzlich mit unserer modernen Welt. Und da hatte ich so Versus-Vibes, Versus, wenn ich den Manga gelesen habe. Und dann kommt diese Armee an Menschen wie wir quasi, mit Pistolen, mit Handschusswaffen zu denen. Und der verteidigt sich dann mit Pfeil und Bogen. Und dann kommt da so ein Mädel mit einer Fähigkeit, die ist ziemlich krass. Also es wird schnell klar, okay, in dieser Welt gibt's viel Action, viel Magisches und auch viel Brutalität, die man aber auch schon aus Fullmetal Alchemist kennt. Mhm. Und die schnappt da so zu, einfach so mit der Hand, macht so eine Bissbewegung und plötzlich werden von den Leuten Körperteile weggebissen, weggerissen. Da haben wir, okay, krass, habe ich nicht erwartet. Und dann wird eben diese Schwester gesucht und dieser Yuru ist wohl eine sehr wichtige Persönlichkeit. Viel tiefer geht diese Leseprobe auch nicht. Aber ich habe das gesehen und dachte mir so, ich bin froh, es gelesen zu haben. Das nächste Mal, wenn ich im Ultra Comics bin, schaue ich mal, ob sie es haben. Fand ich richtig, also ich habe nichts erwartet und fand es voll geil. Ja. Interessiert mich halt, wo es hingeht. Nee, weil ja. Die suchen explizit, diese Menschen mit ihren Menschenwaffen suchen explizit nach diesem Yuru, der natürlich flieht und dann traurig ist, darüber, was mit seiner Schwester passiert. Ich sage jetzt nicht was. Und das wirft alles Fragen auf, die ich beantwortet haben will.
Ja, dann hat die Leseprobe ja alles richtig gemacht, ne? Wenn du irgendwie wissen willst, wie es weitergeht.
Ja.
Und das haben die alle, also alle, die wir jetzt besprochen haben, das waren unsere Highlights. Und das muss man sagen, also wer auch immer diese Leseproben ausgewählt hat und auch ausgewählt hat, wann sie denn aufhören, also alle, die ich gelesen habe, die haben eigentlich alle gesagt, kauf den Manga. Also die waren wirklich, die haben mich genau richtig gut angefüttert.
Ich habe jetzt auch ein bisschen der FOMO, ne, Fear of Missing Out, und denke mir, okay, eigentlich müsste ich überall mal reingucken. Wir haben in viele der Mangas auch schon reingeguckt und für euch besprochen. Wenn ihr also Interesse zum Beispiel habt, dann, ich habe es gerade bei dir gesehen, Maxe.
Ich, ja.
Record of Ragnarok. Record of Ragnarok.
Das ist auch so ein Ding. Das ist, ich lese das auf Englisch, beziehungsweise auf Netflix gibt es auch ein Anime dazu. Der ist leider nicht so gut animiert. Es wird später besser, aber das ist, Record of Ragnarok ist, Helden der Menschen kämpfen gegen Götter, um den Weltuntergang zu verhindern. Und mehr, viel mehr Story ist da nicht drin, aber der Manga lebt auch nicht unbedingt von seiner Story. Der lebt einfach unfassbar brutal davon, wie komplett übertrieben, krass, geil das gezeichnet ist und wie die sich übertriebenst auf die Fresse hauen. Und das hat auch so einen richtig geilen Zeichenstil. Ne, so richtig, ne, um bei dieser Cool Guy Energy zu bleiben. Und wenn die sich, da geht, der erste Kampf ist mit Thor, ne, wenn der mit, der hat so einen riesen übertrieben großen Hammer und wenn der halt irgendwo hinschlägt, dann wächst da nichts mehr. Wir sprechen da in unseren Rezensionen oft drüber, dass Sachen gut gezeichnet sind, die dann auch einen Impact haben oder eine Geschwindigkeit rüberbringen. Aber so wie die sich hier übertriebenst aufs Maul hauen, du spürst den Impact, wenn die sich eingeben. Also wenn ihr auf sowas steht, Hirn aus, so ein bisschen Pseudogeschichte und einfach nur krasse Fights, guter Scheiß. Ich verlinke übrigens natürlich auch sämtliche Rezensionen und Folgen in den Shownotes, wenn wir es schon besprochen haben.
Für die Älteren unter euch gibt's natürlich auch die City Hunter Leseprobe und das haben wir rezensiert. Gerne auschecken. City Hunter ist ein Erlebnis. Ich sage gar nicht viel dazu, da geht's um den City Hunter, das ist eine Ein-Mann-Armee, das ist einer, der erledigt Auftragsarbeiten, der killt Menschen für Geld und nimmt natürlich gerne die Fälle an, wenn sie von hübschen Frauen kommen. Der Typ ist eine Marke. Besprechen wir in der Rezi, das Ding ist größer als ihr denkt. Auschecken.
Ja, unbedingt. Dann haben wir noch Sabbat. Das ist von einem Schweizer Mangaka, genau. Und das ist, da geht es um vor allem auch um Repräsentation von Menschen mit Behinderung. Die Hauptfigur, siehst du hier, die hat nur einen Arm. Und da geht es auch so ein bisschen drum, wie sie ihren Alltag bestreitet. Und sie trifft dann auch auf eine Sportlerin, die keine Beine hat, die mit so Blades sprintet, die dann so einen Journalisten aufs Korn nimmt, der sie halt irgendwie versucht aufs Korn zu nehmen. Und das ist auch relativ viel Action, relativ gut gezeichnet. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, checkt die Rezi aus.
Ihr findet außerdem am Manga Day eine Leseprobe zu My Hero Academia. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht zu viel sagen. Das ist ein Riesending in den letzten Jahren geworden. Kurzum, wer es nicht kennt, eine Welt, in der Superheld sein ein Job ist. Es gibt Menschen, die haben Macken. Ich glaube, im Anime heißt es anders. Auf jeden Fall gibt es Macken. Macke ist gleich eine besondere Fähigkeit. Und wir haben den Jungen hier vorne, der wächst ohne auf, kriegt dann aber eine, mit der er lernen muss umzugehen und will dann quasi der nächste größte Held werden. Ist die Ausgangssituation. Aber alles, was da passiert nach den ersten paar Bänden, ist einfach nur gigantisch. Das wird politisch, das wird gesellschaftskritisch, das wird alles. Wir haben graue Charaktere, wir haben richtig coole Helden, richtig coole Action und wir haben über den Manga gesprochen, deswegen auf jeden Fall auschecken.
Wir haben sogar eine ganze Stunde über den gesprochen.
Ja, das stimmt. Wir haben lange darüber. Gibt auch viel zu sagen, ja.
Und zum Schluss haben wir noch eins, das ist kein Manga, aber da haben wir neulich auch eine Stunde drüber gesprochen und zwar einfach japanisch mit Hiro haben wir gesprochen. Die Illustrationen sind von David Filicki, der war leider verhindert, als das Interview stattfand. Ist aber nicht schlimm, wir hatten viel Spaß mit Hiro. Und das ist, wir haben gesagt, das ist ein Reiseführer, aber eigentlich ist es viel mehr. Das ist so ein bisschen auch so die Kultur von Japan vorstellen. Du kannst da sind die Schriftzeichen drin, ne? Die Hiragana-Schriftzeichen. Du kannst damit ein bisschen was lernen. Und das ist für so Japan-Interessierte eigentlich ein Must-Read. Und wenn wir mal ehrlich sind, Martin, das ist zwar in Anführungszeichen nur eine Leseprobe, aber da steckt so viel Text drin und so viel Zeug, was du aus dieser Leseprobe schon mitgeben kannst, ist eigentlich völlig bescheuert, das als Leseprobe rauszugeben, weil da steckt so viel schon drin, für umsonst. Und wer die nicht mitnimmt und sich für Japan interessiert, der ist selbst schuld. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, warum Hiro das Buch geschrieben hat, was da sonst noch so drin ist, wie er sich vielleicht gekabbelt hat mit David beim Schreiben dieses Buches, dann hört unser Interview an, auch in den Shownotes.
Jawohl, also ihr habt gehört, Manga Day 2025, 27.09., bester Samstag ever. Was ihr jetzt gesehen und gehört habt, war vielleicht die Hälfte. Und wer weiß, was nicht für was da für Juwelen auf euch warten. Wir lassen euch natürlich nicht ohne Teaser hier raus. Und zwar gibt's nämlich auch was sehr Gehyptes, und zwar Nana oder Nana. Erscheint mittlerweile auch in Deutschland. Und da haben wir nicht nur die Leseprobe gelesen, sondern auch den Manga. Vorab, man muss sagen, ich und der Maxi, wir sind auf gar keinen Fall wir sind auf gar keinen Fall Zielgruppe. Und trotzdem muss man über diesen Manga sprechen. Da passiert nämlich sehr viel, was vor allem junge Leute betrifft. Und da könnt ihr gespannt sein auf unsere Rezi. Und eins ist kein Teaser, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil das auch so ein Manga-Ding ist, was jeder kennt, was die Manga-Bubble feiert. Tokyo Ghoul habe ich gelesen. In der Zeit, da habe ich noch studiert. Das Ding ist schon echt alt. Ich habe auch den Anime gesehen. Und da gibt es einen Twist, der lässt euch schlucken. Und auch die Geschichte ist insgesamt sehr cool. Da wird ein Junge zum Ghoul und muss plötzlich Menschen essen, um zu überleben, was natürlich gegen seine moralischen Vorstellungen spricht. Und mit diesen Problemen muss er klarkommen. Geile Action, geile Story. Und es Leseprobe gibt's für umsonst. Alter, Maxi, dieser Manga, der wird immer besser.
Und ja, das sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele sind das, die wir jetzt hier, vielleicht 12, 14 Titel. Das ist vielleicht gerade mal die Hälfte. Checkt es unbedingt aus. Und das Coole ist ja, wenn ihr solche Bizeps habt wie Martin, dann könnt ihr einfach alle 28 Bände mitnehmen und mit nach Hause nehmen. Die sind ja für Umme. Ihr habt unsere Highlights gehört. Wenn ihr euch bei manchen nicht sicher seid, wie gesagt, wir haben das als Review, wir haben es als Folge. Manga muss einfach noch bekannter werden, weil da ist so viel geiles Zeug dabei. Checkt es unbedingt aus.
Mangaday.de heißt die Seite, wo es alle Infos gibt. Lull heißt der Podcast, wo es alles weitere gibt. Auf Wiederhören. Schreibt uns eure Highlights in die Kommentare. Das würde uns interessieren. Was haben wir übersehen, was wir nicht hätten übersehen dürfen?
Und ich bin gespannt.
Ansonsten sehen wir uns dann wieder, wenn es heißt, gesund lesen lassen.
Tschüss, viel Spaß. Bin in Mangas, Mama, Mangers.
Mama, kauf mir Kohler und Mangier. Ah, geil.